Los!
Los geht's, Pro und Contra. Blicksport Podcast. Diese Woche müssen wir ein bisschen passieren.
Ja.
Wir sind unter Zeitdruck und darum geht es heute zackig zu und her, kontrovers, giftig sogar.
Man muss das Schlimmste erwarten. Es geht um Ludovic Magnier, es geht um Lewis Hamilton und Michael Schumacher wieder ein. Ist eine ewige Diskussion um den Hockey Cup und um die Nations League. Wahrscheinlich auch wieder gespielt wird diese Woche.
Pro und Contra.
Sportstreitgespräch mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Lassen wir los.
Loslassen.
FC Zürich.
Hat auch der Angelo Canepa müssen, nämlich
endlich
der Ludovic Magnier, nachdem er durch alle tiefen Türen an ihm festgehabt hat in den letzten 2,5 Jahren, hat er ihm jetzt am Montag doch noch den Entlassungspapier ausgestellt. Offensichtlich, Ludovic Magnier ist nach 2,5 Jahren nicht mehr FCZ-Trainer. Nachdem er sehr, sehr schlecht in die neue Saison gestartet ist, ist er jetzt nach 3 Spielen Schluss. Und jetzt ist die Frage, was machen wir uns für einen Reim da drauf, auf das Ganze?
Ja, wir sind einverstanden mit dem Mancillo.
Sind wir?
Sind wir, ja. Oder nicht?
Warum?
Ja, warum? Irgendwann ist die Lage so festgefahren, dass keine Besserung mehr in Sicht ist. Die Hoffnung ist weg.
Dass irgendwann ist besser wird.
Das Problem ist nicht los. Und dann irgendwann merkst du ja auch, es ist festgefahren. In der Mannschaft bewegt sich auch nichts mehr. Und die werden sich ja wohl auch umgehört haben innerhalb der Mannschaft. Und dann sind sie wahrscheinlich auf die Idee gekommen, dass da mit dem Trainer nichts mehr zu erreichen ist. Und dann, was bleibt noch? Durchbeissen, ja?
Ja.
Mit welchem Ergebnis? Also irgendwann kommst du vielleicht auf die Idee, dass du schon durchbeissen hast mit dem. Hat ja wirklich lange Zeit gehabt, um Korrekturen herbeiführen. Und wenn es nicht gelingt, irgendwann, ich glaube, wird dann auch das Bedürfnis bei den Spielern wach, dass sich etwas verändert. Und eben die Floskeln kannst du nicht die ganze Mannschaft auswechseln, das kennen wir ja. Natürlich ist es auch schön, wenn man einen Typ festhält, den man eigentlich als passend erachtet, jetzt für den FCZ. Aber wenn dann die Resultate nicht stimmen, ja, wirst du dann von der Tyrannei, von den Quartalszahlen quasi eingeholt und übermannt und dann musst du dem Reflex halt irgendwann nachgeben. Aber es ist ja nicht jetzt gerade beim ersten Widerstand passiert, sondern er hat wirklich eine sehr lange Zeit gekriegt.
Das muss man sagen. Also man kann, wenn man die Statistik zusammenträgt, eben 108 Pflichtspiele hat der Ludovic Magnier mit dem FCZ bestritten, 38 Mal gewonnen. Das ist nicht viel. Für einen Club, von einem Spitzenclub wette sein, der sich auch, der Angelo Canepa hat das ja an der Vorsaison-Pressekonferenz auch noch einmal explizit so gesagt, hat da ein Journalist auch so ein bisschen Senkel gestellt, der die Dreistigkeit hatte, zu fragen, ob sich dann der FCZ noch als ob der FCZ eigentlich noch ein Spitzenclub sei, hat da auf die letzten 10 bis 15 Jahre verwiesen, wo man selbstverständlich gewisse Erfolge gefeiert hat, nur ja, ist der Göpsi gsi mit dem Magnier. Man ist einmal über die Gruppenphase von der Europa League rausgekommen. Okay. Aber gerade in der Meisterschaft hat man die Konstanz nicht anbekommen, wo eine Mannschaft, die sich selber als Spitzenmannschaft sieht, eigentlich müsste an den Tag legen. Die grosse Frage, und ich glaube, so richtig, ja, Trainerwechsel falsch finden, das ist recht schwierig, wenn man die Zahlen sieht, oder? Und wenn man auch sieht, dass die Mannschaft irgendwie nicht wirklich vom Fleck gekommen ist. Was aber irritiert aus meiner Sicht, ist der Zeitpunkt. Also jetzt sind 3 Meisterschaftsspiele ausgetragen in Saison. Man hat noch ein Cup-Spiel vorher gegen Giasso, wo man auch geschafft hat zu verlieren. Also es ist einfach wahnsinnig früh. Und aus meiner Sicht jedes Mal, wenn du so früh in der Saison einen Trainer austauschst, einen Trainer, den du vorher 2,5 Jahre gehabt hast, dann ist das offensichtlich auch ein Eingeständnis vom Scheitern von einer Clubführung, die nicht gemerkt hat, im Sommer zum Beispiel. Es ist jetzt nicht so, dass man sich souverän jetzt ins Ziel irgendwie gerettet hat, sondern man ist dort recht reingekrochen, würde ich mal sagen, auf dieser Zielgerade. Wenn man dann irgendwie an dem Trainer festhält und nachher nach 3-4 Matches gleich einknickt, das finde ich schwach. Das muss ich wirklich sagen, das finde ich tatsächlich ein schwaches Signal.
Ja, ich glaube, das darf man nicht von dieser Seite her anschauen, aber ich kann das verstehen, die Emotion. Nur deutet das darauf hin, dass man wahrscheinlich mit dem schon abgeschlossen hat und dann einfach quasi aus Gnade.
Ja, aber was ist das denn?
Weil er beliebt ist, weil man wirklich noch gehofft hat, dass er Kurven kriegt. Dass man gesagt hat, man gibt ihm die Zeit nochmal, dass er mit der Mannschaft kann arbeiten kann. So kurz die auch war innerhalb von dieser Krise natürlich, das war auch eine normale Saisonvorbereitung.
Muss man zugeben.
Und dann, ja, wenn es dann nicht geht, dann bist du halt dann schnell an dem Punkt und sagst, gut, jetzt können wir nicht mehr zurück.
Ja, aber jetzt
keine andere Möglichkeit mehr. Natürlich hättest du können sagen, gut, wir machen einen sauberen Schnitt, tut uns leid, Ludovic, es klappt da nicht, auch wenn wir es gerne gehabt hätten, das Resultat fehlend. Und dann hoffst du irgendwie, dass es gleich noch geht. Eben, dort gebe ich dir recht, dort hättest du wahrscheinlich können rausgespüren, dass da nichts mehr kommt. Aber wenn die Verantwortlichen nicht wollen, auf die Stimmung oder die Stimmung nicht spüren, wenn sie die Fühler nicht haben, dass sie die Signale nicht empfangen und dann einfach hoffen, gut, das ist unser Mann, es muss mit dem einfach gehen, dann regt sich dann bald einmal Widerstand auch in der Mannschaft und das ist sicher nicht produktiv.
Nein.
Das nehme ich nicht an, sonst hätte es ja funktioniert. Ich nehme nicht an, dass die Mannschaft wirklich auf den Ludovic gesetzt. Ich habe ihn nie gern gesehen an der Seitenlinie, muss ich ehrlich sagen, aber das ist typabhängig.
Ja, das ist auch Stilnoten irgendwo.
Dann, ja, oder? Die Art, die er hat, ich kann mir nicht vorstellen, als Spieler, dass man das wahnsinnig gut aufnimmt, außer es läuft wahnsinnig gut immer. Denn der Erfolg da spielt es eigentlich keine Rolle. Aber sobald es mal ein bisschen zerbröselt, sage ich mal, ist natürlich die aggressive Art. Das kann man so und so sehen.
Wahrscheinlich, nicht. Wahrscheinlich auch etwas, was sich irgendwo abnützt, oder? Ab einem gewissen Punkt. Aber, ja. Also, zum noch einmal zurückkommen, das Gefühl, gut, beim FC Zürich weiss man, wer die Entscheidung fällt. Das ist der Präsident, Angelo Canepa, hat noch Leute auf sportlicher Ebene dazwischen geschaltet. Das war lange der Thomas Bickel gewesen. Jetzt ist es der Marinko Jurendić seit dem Sommer, wo aber logischerweise so entscheiden müssen, Golo abnicken, beziehungsweise in letzter Konsequenz werden sie dann immer noch vom Präsident gefällt. Ich glaube, dort muss man sich dann schon auch hinterfragen, oder? Warum hat man tatsächlich auch entgegen anderen Stimmen, die einem durchaus versucht, glaubhaft zu machen, dass da etwas nicht ganz stimmt und dass es eigentlich keine gute Idee ist, jetzt nochmal weiterzumachen und nochmal weiterzumachen. Ja. Dass man, ich glaube, an dieser Stelle muss man sich schon hinterfragen. Wenn man
das ist das Problem, wenn du einen Präsidenten hast, der in Sport eingreift. Dann passieren genau diese Sachen. Wahrscheinlich hätte mal auch ein Sportchef gesagt, du funktioniert nicht mehr, ihr kennt die Signale. Und wenn dann ein Präsident kommt und sagt, nein, der bleibt, was machst du denn?
Ja klar.
Dann müsstest du eigentlich als Sportchef sagen, ja gut, dann mach es selber. Das will der Canepa nicht mehr, weil er mit dem schon gescheitert ist. Ich erinnere an einen Totalabsturz mit Abstieg, wo er federführend war, mehr oder weniger. Und nachher hat er sich darauf besinnt, dass es doch Sinn macht, wenn man jemanden mit Fachkompetenz tatsächlich hat und nicht nur einer, der glaubt, dass er fachkompetent ist, wenn er selber. Und dann kommt es so weit, dass dann in so einem Moment halt er wieder entscheidet und darum ist er wahrscheinlich auch noch mal zum Hankus gekommen. Der Mannian hat dürfen die Saisonvorbereitung machen und die ersten Spiele, was der Mannschaft eigentlich auch nicht gebracht hat.
Na, offensichtlich.
Wenn man das sieht, also das Spiel gegen Giasso, da kann man noch sagen, ja gut, Pech gehabt mit dem Penalty, weiß ich was. Stimmt aber nicht. Den Match musst du gewinnen.
Eigentlich schon.
Eigentlich schon. Und in der Meisterschaft läuft es auch nicht. Also es gibt kein
ja, und vor allem, wenn man den Match gesehen hat,
zum Behalten jetzt.
Wenn man den Match gesehen hat am Samstagabend gegen Lausanne, wo man sich dann wirklich müssen fragen, okay, wer ist jetzt der Aufsteiger auf dem Platz? Ja. Selbstverständlich, Lausanne nicht der typische Aufsteiger von der Stange. Da ist sehr viel Geld dabei und ein Konzept und die werden die Liga nicht auf den letzten drei Plätzen abschließen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber trotzdem, also man hat dort 4-0 verloren und hat locker sich noch 2-3 Goal mehr können fahren. Also das ist, ja, wahrscheinlich hat dort tatsächlich der Hinterste und der Letzte müssen merken, dass es so nicht weitergeht. Aber im Endeffekt muss man sich fragen, warum nicht halt im Sommer der ein bisschen unpopulärer Entscheid fällen, sagen, schaut, wir haben uns Gedanken gemacht, die Analyse ist super und jetzt machen wir das nicht drum jetzt und nicht irgendwann eben nachher wieder. Jetzt ist immer in Nazi-Pause, wo man logisch ein bisschen Zeit hat, aber im neuen Trainer hat man sicher keinen Gefallen da. Der hat wahrscheinlich lieber mehr Spiel und mehr Zeit gehabt.
An der Mannschaft nicht, finde ich, das wäre richtungsweisend gewesen, wenn man gesagt hätte, ja, jetzt ist fertig, so geht es nicht weiter. Stattdessen hat man die Spieler quasi vertröstet, man hat es wahrscheinlich nicht so kommuniziert, aber das muss die Empfindung gewesen sein, oh, jetzt müssen wir es nochmal versuchen mit dem, wir wissen noch, dass es nicht geht. Aber gleichzeitig ist auch die Frage die man Angelo Canepa gestellt hat, wo er dann so abgeschmettert hat, ist der FCZ ein Spitzenklub? Ganz klar zu beantworten, nein. Also jetzt hat es wahrscheinlich auch er gemerkt, dass in dieser Form sein Club kein Spitzenklub mehr ist.
Muss man definitiv so konstatieren.
Ja gut, das kann aber wieder kommen. Ich meine, man weiss nie, was passiert, wenn man einen neuen Trainer hat, wenn sich die Energie aufgestaut hat, der Frust über den Trainer, wo man nicht mehr zusammenarbeiten kann. Wenn dann der richtige Mann kommt, sage ich mal, manchmal braucht es gar nicht viel, es braucht einfach das Gesicht und eine Identitätskarte. Und der ist dann richtig, weil er einfach ein anderer ist. Und schon lösen sich die Knöpfe
bis zu einem,
und die Energie fließt
wieder. Bis zu einem gewissen Punkt sicher, aber wenn du sagst, der richtige Mann, der kommt, das müssen die richtigen Männer auch noch kommen. Also in der Schweiz ist das Transferfenster noch ein bisschen offen, jetzt hat man vor allem abgegeben. Simon Sohm, der weg ist, der Rüegg, der man geht. Man hat eigentlich schon lange auch davon geredet, dass man sowieso die Mannschaft verstärken muss, bevor die weg sind. Jetzt sind die auch noch weg. Also ich glaube, als neuer Trainer würde ich da schon auch noch darauf hoffen, dass da in den nächsten Tagen, und das haben wir an dieser Stelle auch schon mal gesagt, da wird schon noch irgendwie etwas abfallen für die FCZ, die eine oder andere gute Lösung, hoffentlich für Zürcher. Ja, auch da muss tatsächlich schon auch noch etwas gehen. Ich glaube, nur mit dem Trainerwechsel ist es dann, und da würde man dann dem Ludovic Magni also schon auch Unrecht tun, nicht gemacht.
Das denke ich auch nicht, aber es macht Sinn, dass man wartet, bis man einen neuen Mann hat, dass man dem auch eine Stimme geben kann in dem Entscheidungsprozess. Was für Leute braucht er denn? Wird er wahrscheinlich vielleicht nicht genau gleich spielen lassen, vielleicht hat er andere Ideen und braucht andere Leute. Also finde ich schon, macht Sinn.
Macht Sinn. Sinn macht es auch, über die grosse, weite Welt von der Formel 1 zu reden. Nämlich verhält es sich folgendermaßen: Am Wochenende wird im Nürburgring gefahren, wieder einmal, Comeback. Legendäre Strecke. Und dort hat der Lewis Hamilton auf Mercedes die Chance zum 91. Mal gewinnen. Das heisst, alle, die sich ein bisschen mit der Formel 1 auseinandersetzen, wissen es, er würde mit dem Michael Schumacher gleichziehen. Die meisten GP-Siege auf dem Konto haben. Dann wären wir exakt gleich auf. Und jetzt ist die Frage natürlich schon, okay, sind denn die zwei wirklich gleich auf? Oder ist der eine noch ein bisschen grösser als der andere, wenn wir das anschauen im historischen Vergleich? Was sagst du?
Ja gut, das ist eine wahnsinnige Frage von der Perspektive, die man hat. Es ist ja meistens so, dass die Verdienste in der Vergangenheit, weil sie länger wirken, dann auch eben ganz anders gewürdigt werden. Also vielleicht bei Michael Schumacher jetzt auch noch mit dem Unfall zusammen, hat dann nochmal eine andere Wirkung angenommen. Die Begeisterung, die ist immer noch spürbar, auch wenn man sieht, was sein Sohn auslöst in Deutschland zum Beispiel. Beim Hamilton, eigentlich sind die Bedingungen ja gleich. Der Schumi hat auch ein Auto gehabt, wo allen anderen überlegen war, während diesen 5 Titel, glaube ich, mit Ferrari ja, in Serie. Und dann, eben Mercedes ist auch überlegen, man hat dann den besten Pilot im besten Auto, wo immer Weltmeister wird. Das einschätzen ist wahnsinnig schwierig. Was ist denn jetzt die grössere Leistung? Ich würde sagen, es ist früher eher einfacher gewesen, noch zum in Serie gewinnen, als heute, aber auch nicht viel einfacher, weil immer ein dominierendes Auto hast. Es hat eine Phase gegeben, wo Ferrari mit McLaren noch einen Gegner auf Augenhöhe hatte. Das ist jetzt mit Mercedes eigentlich nicht der Fall, die letzten Jahre. Ferrari mit dem Schummelmotor letztes Jahr hat sie ein bisschen können kützeln, aber nicht einmal dann richtig auf Tour rausschlagen. Darum für mich im Schumi seine Verdienste schon noch grösser.
Eben, es ist eine unfaire Frage. Also wenn man den Fernando Alonso zum Beispiel fragt, dann hat man jetzt diese Woche dazu gebracht, Kollegen von der Sportbild sind es gewesen, dann hat er dann gefunden, ja, der Schumi sei schon noch eine andere Nummer gewesen. Da weiss ich jetzt auch nicht, ob das die Verklärung ist. Ja, er ist immerhin gegen beide gefahren, einer, der selber auch Weltmeister geworden ist.
Das dürfen wir nicht vergessen, Alonso, dass er auch mit dem Hamilton gefahren ist und das im ersten Jahr bei McLaren zu heftigen Auseinandersetzungen geführt hat. Ich erinnere an den Boxenhalt, wo der Alonso extra lang gewartet hat mit wegzufahren. Ich weiß nicht, wo das war, Hockenheim. Nein, ich bin nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat der Hamilton nachher müssen warten, bis er. Sie müssen beide gleichzeitig Reifen wechseln, ich glaube, während der Safety-Car-Phase. Und der Alonso hat einfach geplempert, dort, dass der andere möglichst viel Zeit verliert.
Wahrscheinlich also, hat er sich verschaltet.
Die sind sich spinnefeind. Also vom Alonso eine faire Einschätzung zu hören über den Hamilton, das ist wahrscheinlich unmöglich.
Man darf
nicht vergessen, dass der Alonso auch sehr selbstverliebt ist. Und wenn, ist es für ihn natürlich einfacher, um die Leistungen vom Schumi rauszustreichen, weil er sagen kann, ja gut, den habe ich mal noch geschlagen, als ich auf Renault gefahren bin. Der Hamilton ist vielleicht für ihn nicht mehr zu erreichen gewesen, hat nicht mehr das gleich gute Auto gehabt. Ich glaube schon, dass der Schumi aber tatsächlich noch eine grössere Nummer ist. Man weiß einfach nicht, wo es noch hinführt mit dem Hamilton. Vielleicht
das ist die grosse
mal noch 100 Siege. Aber
ja, wahrscheinlich, oder? Die Chance ist eigentlich gross. Also was man noch muss sagen beim Hamilton, also aus meiner Sicht ist er noch nie auf diesem Level. Man kann sich auch von dieser Perspektive anschauen. Man hat zwei WM-Titel, die er eigentlich auch noch hätte können holen, die er nicht gehabt hat, die er gegen Button, man war im gleichen Auto gewesen, hat es nachgesehen gehabt. Und was war es? Der Rosberg im Mercedes, wo er dort in dieser Saison, müsste 2016 gewesen sein, geschlagen hat. im teaminternen Duell. Also eigentlich würde ich sagen, wenn einer der Grössten sein sollte, dann muss er in irgendeiner Form einen Weg finden, mindestens einen Teamkollegen im Griff zu haben.
Da bin ich mir noch nicht sicher, ob alles sauber gelaufen ist in dem Jahr, wo Hamilton auf mysteriöse Art und Weise in Malaysia plötzlich der Motor abgestorben ist. Und darum hat er auch, ich glaube immer noch, Mercedes hat Hamilton auch zeigen wollen, in dem Auto wird jeder Weltmeister, sogar der Rosberg, weil der Rosberg ist niemals auf Augenhöhe mit einem Hamilton oder auch mit einem Alonso nicht.
Verschwörungstheorie, würde ich jetzt mal sagen.
Ich weiss nicht, aber das ist nicht die gleiche Kragenweite.
Okay, also jetzt, apropos Weltmeister.
Genau.
Und apropos Kragenweite. Grosse Frage. Nein, wir müssen gar nicht lachen. Es kann ein Schweizer am Wochenende Motorsport-Weltmeister werden. Und zwar Dominik Egerter hat die Chance in der Moto E, ich glaube, er hat 4 Punkte Rückstand in der Gesamtwertung, den Titel zu holen, wenn alles gut läuft. Und jetzt ist die grosse Frage, erstens, was ist der Titel wert? Was bedeutet der? Zweitens, ist das ein Sprungbrett wieder zurück, zum Beispiel in die Moto 2? Wo er ja schon mal war, wo er sicher gerne wieder her will, wo er zuletzt dann doch auch kein Team mehr gefunden hat, während Tom Lüthi dort immer noch mitfahren darf. Ja, wo führt das an? Was kann man mit so einem Moto E-Titel machen?
Ich hoffe, dass es irgendetwas gibt, das noch weiterführt, als nur den Titel zu haben in der Moto E. Ich glaube, die Töpfer müssen auf diesen Staubsauger rumrutschen. Die sind alle nicht zufrieden mit dem Zustand, aber es ist natürlich eine Verlegenheitslösung, wenn es nichts mehr anderes gibt. Es wäre interessant, wenn zum Beispiel der E-Weltmeister automatisch einen Platz kriegen würde, zum Beispiel bei der Moto 2.
Und dann mit Strom müsste fahren.
Das wäre ja eigentlich ein Widerspruch. man will ja Konkurrenzserie sein, quasi visionär, das ist die Zukunft. Während jeder weiss, dass der Motorsport eben genau von dem Motor lebt und nicht von irgendeiner Batterie. Die da.
Gut, ich würde anstelle von Egerter würde ich genau die Flucht nach vorne antreten und sagen, ich will gar nicht zurück. Das ist die Zukunft, das ist die Klasse. Das AE in Egerter steht für Elektrosport, irgendwie so etwas. Da könnte man irgendeinen trümmeligen Claim anbekommen. Da mache ich mir keine Sorgen. Da finden wir schon jemanden, der das Zweig biegt. Und nachher sagt man wieder Domi, ich führe euch jetzt hier in die Motorsport-Zukunft und schaue, ich bin sogar der erste Weltmeister in dieser Kategorie.
Das lässt sich sicher vermarkten irgendwie und zu Geld machen.
Und es wäre sogar legitim.
Aber ich will eine ehrliche Antwort von jedem TÜV-Fahrer, von jedem jungen Mann, der mit Motoren und Lärm aufgewachsen ist, erstmals auf einem TÜV-Li gehockt ist, dann auf einem richtigen TÜV-Li und dann auf einem TÜV. Ob der lieber würde E-Moto fahren oder einen richtigen TÜV. Und das ist die Antwort schon klar.
Aber das ist ja logisch, wenn du sagst es selber, oder? Man ist so aufgewachsen, das ist Sozialisation, das hängt da mit dem zusammen. Wahrscheinlich wird irgendwann eine Generation heranwachsen, die das Lässigste findet, auf diesen helmlosen Elektroroller umeinander zu cruisen.
Nein, das glaube ich nicht.
Weil das total toll ist und man dort eben zum Beispiel die Frisur nicht einmal kaputt geht, ein heller Wahnsinn. Also ich glaube, das gilt es abzuwarten, das ist auch irgendwo eine Entwicklung. Also das sieht man ja bei der Formel E, die sich irgendwie jetzt immerhin hebt. Und wer weiß, vielleicht sich ihre Stammkundschaft dann schon so erhalten und irgendwann ausbauen, wenn Kind von den Kindern und Kindeskinder in der Formel E schauen. Das so etwas braucht ja dann auch.
Ich bin begeistert, verfolgt das Volk, die Serie, ich weiss es nicht. Also mindestens mal die Formel E ist ja gestützt von den Petrodollars, von den Saudis. Auch relativ unsympathisch, muss ich sagen. Ich sehe es einfach nicht. Motorsport soll etwas Besonderes sein. Das muss nicht Teil vom Alltag sein. Das ist eine Veranstaltung, die Sensationspotenzial hat. Und darum finde ich auch dort, man muss nicht alles übertreiben. Also irgendwo will der Mensch noch unterhalten sein. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir zum Beispiel in der Stadt würden, nur noch mit E-Mobil so rumfahren. Dann wäre es ruhiger.
Was macht denn wahrscheinlich Monaco am GP?
Dort nicht.
Ach so.
Das ist eben, das ist eine Ausnahme. Der Rennsport soll noch etwas sein, was kracht, was klopft, was laut ist. Und da passen E-Motoren einfach nicht.
Ich finde, es schließt sich überhaupt nicht aus. Also wieso soll es nicht? Also der Motorsport ist ja immer auch so ein bisschen das Vehikel gewesen für die Motorindustrie, ob es jetzt TÜV ist oder Automobil, zum zeigen, zu was man eigentlich technisch in der Lage ist. Oder also zum irgendwie Mercedes zum Beispiel in der Formel 1, ja. Das hat schon seinen Grund, warum man dort so viel investiert. Versucht auch irgendwie ein Bild von technischer Überlegenheit zu vermitteln und zu beweisen, dass man, dass man mehr drauf hat als alle anderen. Wieso soll es das nicht auch für Elektromotoren geben? Das sehe ich nicht ein.
Es ist ja keine komplette Neuerfindung. Also die Hybridmotoren, zumindest in der Formel 1, die haben ja schon Batterieenergie, mehr oder weniger. Also ein Fahrzeug mit einer Batterie zu betreiben, ist keine Ingenieurskunst in dem Sinn. Und ich meine, der Kreislauf ist ja auch noch nicht geschlossen. Und die Herstellung von diesen Batterien verschlingt Unsummen. Man ist sich nicht ganz klar, was man nachher mit ihnen macht. Heben tun sie auch noch nicht lang.
Also das ist die grosse Frage.
Mittlerweile müssen sie, glaube ich, nicht mehr umsteigen, sondern wenigstens das. Aber ich meine, der Fortschritt ist sehr langsam. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber für mich gehört zum Rennsport, zum Motorsport eben noch das Geräusch vom Motor. Vielleicht kann man die Band einspielen, ich weiss es nicht. Aber es wäre auch nicht... das reine Vergnügen, muss ich sagen.
Keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir vielleicht gleich einen Motorsport-Weltmeister haben in der Schweiz wieder. Finde ich so oder so eine Leistung, wo man den Hut muss ziehen davor. Wo das nachher herführt, sehen wir ja dann. Und wo führt es eigentlich her, wenn eine Schweizer Eishockey-Mannschaft gegen eine andere 25-1 gewinnt?
Ja.
Ist im Schweizer Cup passiert, am Wochenende, 16. Final, der EV Zug, der gegen die Walliser von Raron hat dürfen spielen. Und das, glaube ich, recht genossen.
Das ist, muss man noch sagen, ist ein Zweitliga-Club, ja, also genau. 5 Klassen Unterschied.
Gegen einen Schweizer Meisterkandidat.
Lustigerweise bin ich vorher vom Roger Benoit, von unserem Formel-1-Guru, Polide Roger, darauf angesprochen worden, der gefunden hat, das ginge überhaupt nicht.
Er hat natürlich recht.
Nein, hat er nicht.
Doch, natürlich.
Nein, das ist ja der Göpp.
In Roger ein Trust.
Der Göpp ist ja ein Schaufenster, das heisst... Die Kleinen können schauen, wie es ist, wenn man gegen Grossen spielt. Und es gibt nichts Eindrücklicheres für einen Kleinen, wenn er erfährt, was eben der Unterschied ist. Also wenn ich ein Zweitligaspieler bin, dann will ich, dass der EVZ Gas gibt und nicht nach 7-0 aufhört und sich der Böck nur noch zuschiebt, dass ich richtig merke, der nimmt mich gar nicht ernst, der Gegner. Ich will, als ehemaliger Spitzensportler, will ich, dass mir meine Limiten aufgezeigt werden, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, den Vergleich zu ziehen. Eine Zweitligamannschaft kann nicht gegen eine National League-Mannschaft gewinnen, das geht nicht.
Nein.
Aber dann möchte ich wissen, wie gut sind die tatsächlich. Und das erfahre ich nicht, wenn die irgendwann die Hand bremst.
Aber du kannst zum Beispiel, logischerweise soll der EV Zug dort klar gewinnen. Das ist auch klar, der soll seiner Favoritenrolle gerecht werden. Muss auch nicht künstlich die Sache irgendwie versuchen, spannend zu machen. Aber wenn es dann irgendwann mal zweistellig ist, jetzt habe ich nicht geschaut, aber es war relativ gleich zweistellig gewesen. In diesem Match, also ich habe die Minuten mir jetzt nicht rausgeschrieben. Ja, dann ist vielleicht der Moment da, wo du tatsächlich sagst, okay Jungs, wir nehmen den Fuß ein bisschen vom Gaspedal, wir müssen sie jetzt nicht komplett demütigen. Vielleicht fordert man so gegen irgendwie, das sind ja nicht einmal Halbprofis, oder? Also ich weiss es nicht im Detail, aber das sind im Prinzip Feuerobensportler, Ambitionierte.
Mhm.
Ich weiss nicht, ob denn das Hockey-Karma im Endeffekt Ende Saison nicht zurückgeschlagen, wenn man sagt, ja gut, ihr habt dort aber noch müssen gegen die armen Walliser dann wirklich an, als 23-1 und 24-1 und 25-1 schießen. Lasst doch die ab einem gewissen Punkt mitspielen. Also ich finde, das Argument, das der Roger hat, das kann ich sehr, sehr gut
nachvollziehen. Also hast du nur den Match gesehen?
Selbstverständlich nicht.
Also gut, vielleicht haben sie es ja in irgendeiner Form mitspielen lassen. Und das ist jetzt einfach das Ergebnis, wo Zuger dann sagen, ja gut, also wenn wir richtig Gas gegeben hätten.
50-1.
Dann hätten wir
50-0.
Mindestens 4 Dutzend erzielt.
48.
Das kann man nicht, das wissen wir nicht, wenn wir das Spiel nicht gesehen haben.
Also.
Grundsätzlich finde ich, ist es richtig, dass man durchzieht. Es wäre etwas anderes, wenn sie jetzt noch körperlich malträtiert hätten, wenn sie zu der grossen Hitze angesetzt hätten.
Ja, die haben gar nicht
den Böck gehabt. Die richtig durchgenudelt haben, zugeht ja keine Strafe gekriegt, nichts. Also das spricht dafür, die haben einfach gespielt. Natürlich sind Spieler überlegen. Aber wie gesagt, aus meiner Perspektive, ich wette, wenn ich als Zweitligist gegen die EVZ auf dem Eis stehe, wette ich erfahren, wie gut das die sind. Und wirklich sehen, wo sind die Unterschiede, was ist die Überlegenheit. Und das würde mich beeindrucken. Ob ich dann 12-1 oder 25-1 verlieren, das ist mir dann schlussendlich auch gleich. Also,
Nicht. Also 12-1 hätte es auch schon gegeben, damals noch Nazi A, glaube ich, oder? Oder in der Nazi B mindestens. Das Resultat, das nicht ausgeschlossen war. Ich glaube, ja, 25-1 ist dann schon noch eine andere, Krage.
Vor wenigen Jahren mal das 12-0 gegeben, glaube ich, Kloten gegen die Lakers oder so.
Ich bin jetzt auch sehr unsicher. Ich meine, die Freiburg ist auch mal involviert gewesen, wie immer. Wenn sie für mich schief ist, ist Freiburg involviert.
Die Tigers haben die gewonnen, richtig? So 12-3 oder so.
Irgendwo
und haben noch 8 Spiele in Serie verloren, weil sie übermütig
waren. Okay, Karma, ich sage es. Also die Zuger müssen aufpassen.
Nein, die dürfen sich wirklich glücklich schätzen, dass sie durchgezogen haben, dass sie ihren Auftrag erfüllt haben, dass sie den Göpp ernst genommen haben. Und dann musst du, vom Karma hast du sicher nichts zu befürchten.
Also, gut.
Denke ich mal.
Gut, eben, was verstehst du schon vom Karma? Das wäre dann meine Frage.
Ja.
Etwa gleich viel wie ich wahrscheinlich.
Kannst du eben genau gleich gut beantworten.
Ja, absolut.
Ich versuche es einfach nicht rauszufordern, sagen wir es so.
Siehst, was nehmen wir sonst noch mit von diesem Hockey Cup, von dieser Eröffnungsrunde, außer zwei Matches, die wir noch nicht austragen können, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier schwätzen, wegen diverser positiven Corona-Tests.
Gut, auch das deutet darauf hin, dass das System funktioniert, die Schutzmassnahmen, es wird getestet, dann werden die Matches verschoben, finde ich gut. Wir sind in Basel gewesen, haben den Cup-Match gesehen. Ist nicht gerade das Volksfest gewesen, natürlich klar, mit den Massnahmen.
Schwieriges
Volksfest. Das nicht umsetzen, aber es ist sehr angenehm gewesen. Gastfreundliche Basler haben wir angetroffen.
Wir haben Schokostängel bekommen.
Wir haben einen Schokostängel gekriegt vom Yogi.
Langjährige, also du kennst den noch, aus seiner, Basler-Zeit. Genau. Wir haben dann festgestellt, der Yogi heisst Peter Haas. Und wir haben dann irgendwie nicht Gelegenheit gehabt, zu fragen, warum zum Teufel, als jemand, der Peter Haas heisst, dann Yogi gerufen wird. Aber gut, vielleicht gibt es ja irgendwann eine Gelegenheit, ihm die Frage noch zu stellen, wenn der Yogi hat Schokostängeli. Und er hat auch Raffaello gebracht, den ich mindestens eiskalt verschmäht habe, weil dann doch der Real Stuff an hat. Aber dort hat man gesehen, der SCB, ja, ich weiss nicht, im Endeffekt souverän, kann man sagen, oder? Man hat gegen einen MySports-Ligist, was die dritthöchste Liga ist in der Schweiz, nichts anbrennen. Ich glaube, das kann man sagen. Man hat sich ein bisschen schwer, da die Golden tatsächlich zu machen. Ist lange nur 1-0 gestanden. Und Basler hat sich so ein bisschen Hoffnung dürfen machen, dass irgendwie noch einer reingeht und dann vernagelt man das Goal und kommt irgendwie noch in die Verlängerung und wer weiß, ein Wunder. Aber nein.
Eher nicht. Also Bern ist nie Gefahr gelaufen, dass tatsächlich mehr als eins gegen Goal hinnehmen. Ich glaube, eins wäre möglich gewesen, die Chance vom Zwissler.
Der Zwissler ist
Zwissler, der ist mal allein auf das Goal gekommen, das ist die größte Chance gewesen. Dann hat er noch einen Schuss gehabt von der Seite.
Der hat auf sich aufmerksam gemacht, kann man sagen. Leider nicht mit einem Goal. Es wäre der Basler zu gönnen gewesen, der das Aufopferungsfall gelöst hat und auch eben was war es? 2300 Leute oder so rund, die immerhin in das Stadion gekommen sind. Nicht ganz die Kapazität, die zugelassen war, ausgeschöpft hat. Aber ja, sind wir gespannt, wie die Saison weitergeht. Vor allem gespannt, wie der neue SCB dann im Endeffekt tatsächlich aussieht. Jetzt hat man Ambri 2-0 geschlagen. Ist sicher jetzt auch nicht die stärkste Mannschaft, die man diese Saison von Flinten wird bekommen. Aber Startspiel, who cares? Und jetzt zu Basel irgendwie, es sieht ein bisschen nach solider Hausmannskost aus bis jetzt, ich glaube. Das trifft es nicht schlecht, was Bern bietet.
Ja. Wahnsinnig begeistert haben sie nicht. Ich glaube, die offensiven Showstückchen, Sahnestückchen haben wir noch nicht gesehen, weder im einen noch im anderen Match, aber mit einem neuen Trainer, bis sich die alle gefunden haben, bis die Automatismen spielen. Der Haas ist noch nicht lange dort.
Haas hat eine schöne Pirouette gemacht.
Und der Haas verschwindet auch irgendwann wieder.
Im Hut, wie er aus dem Hut gezaubert worden ist. Geht er wieder in den Hut.
Vielleicht, ja.
Möglich. Oder auf Edmonton, eins von beiden. Aber über Gäste aus der NHL reden wir später noch ganz kurz.
Ja. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt nochmal zum Fußball, weil die Nations League, die steht vor der Tür. Und die zweite Chance, die die Schweizer Nazi hat, zum Deutschland zu schlagen.
Endlich, ja. Genau. Man hat ja nämlich tatsächlich, muss man sagen, im Hinspiel zu Basel, wo leider ohne Zuschauer hat müssen stattfinden, wenn wir schon bei Basler Stadion sind, die nicht ganz gefüllt werden können, am Schluss hat man müssen unzufrieden sein, dass man die Deutschen nicht geschlagen hat. Also man ist nicht so furchtbar gut in den Match hineingekommen, ist in den Rückstand geraten, hat dann ausgeglichen, der Wittmer. Und am Schluss hat man die besseren Gelegenheiten gehabt. Und jetzt kann man sagen, man kann stolz sein. Man kann auch sagen, es ist so ein bisschen Rückfallzeit von der ehrenvollen, nicht Niederlagen, aber ehrenvollen Unentschieden, ehrenvollen Nicht-Vollerfolgen. Wo man sich dann eigentlich muss ärgern, okay, man hat den Favorit können schlagen. Die Frage ist, was ist jetzt denn? Also zuerst spielt man noch gegen Spanien. Das ist, glaube ich, am Samstag, wenn es mir recht ist. Und dann Mitte nächste Woche gegen Deutschland. Haben wir eine Chance?
Eine Chance haben wir darum, weil die Mannschaft mit den Spielercharakteren, die sehe ich eigentlich eher im Vorteil, wenn sie gegen stärkere Mannschaft können spielen, wenn sie nicht die Verantwortung übernehmen müssen, um das Spiel machen, wenn sie aus der Defensive agieren können, wenn sie nicht, ja, Also mit der Schweizer Hockey-Nazi hat man den Effekt jetzt gesehen, man will immer das Spiel machen, egal wer man spielt. Dort ist die Schweizer Fußball-Nazi noch nicht, das ist immer noch teilweise gehemmt, wenn es Gegner Mühe gewinnen. Gegen die Deutschen haben sie es wunderbar gemacht, eben eigentlich müssen sie gewinnen. Nur glaube ich, dass die Deutschen beim nächsten Spiel anders aufgestellt sind, weil zum Teil auch andere Spieler dabei sind. Darum glaube ich, in Deutschland dann, die Deutschen haben ja kein Problem mit dem Selbstvertrauen jeweils. Wenn sie daheim gegen Kleine gewinnen, dann gelingt ihnen das meistens auch. Eben, die Schwäche kennen sie nicht, dass sie dann die Verantwortung nicht können übernehmen. Darum glaube ich also eher nicht dran. Das wäre fast schon eine Palastrevolution, wenn die Schweiz über in Deutschland gewinnen gegen die Mannschaft, die dann doch deutlich stärker sein wird.
Ja, also wobei man jetzt, also wann war es? Jetzt im September erst gerade. Der Jogi Löw auf Bayern-Fraktion verzichtet. Das ist definitiv eine Schwächung. Logisch, müssen wir nicht allzu lange diskutieren. Jetzt wird dann doch auch wieder der eine oder andere geschont. In Deutschland jetzt reden geht es darum, dass zum Beispiel ein Mo Dahoud aufgeboten worden ist, der jetzt in Dortmund ja, eigentlich gar nicht mehr zum Zug gekommen ist, die erste Saisonspiel. Und man sich so ein bisschen gefragt, gut, also sind unqualifizierte Fanäußerungen, aber wenn ist der Jogi das letzte Mal im Stadion gewesen? Gut, wie hätte er selber gehen, wenn man nicht darf? Schwierige Frage.
Schwierig.
Möglicherweise hat er mal einen Plan, den vielleicht der einfache Fan vor dem Fernseher daheim auch nicht ganz sieht.
Also wir sind Abgang vorbereitet.
Auch meinst du das? Das glaube ich hingegen nicht.
Ich glaube, es könnte bald so weit sein. Ich glaube nicht, dass das noch etwas wird mit dem Jogi Löw. Der hat sich irgendwo verstrickt.
In was?
Nach dieser WM mit Umbruch verpasst und unglückliche Personalentscheidungen. Viel zu früh auf die Bayern-Spieler, also Müller, Hummels zum Teil, Hummels damals noch bei den Bayern war, ist irgendwie der Bruch, der zum falschen Zeitpunkt kommt und dann überhastet, auf derig erfahrene Spieler zu verzichten, wo dann im Fall von Müller sowieso, also doch noch, muss man sagen, mindestens europäische Spitzen sind, wenn, ja. Wenn man den gesehen hat, wenn er in der Champions League gespielt hat. Also, ich weiß nicht, ob der Bruch wirklich nötig war zu dem Zeitpunkt noch. Nach der WM vielleicht schon, aber ich glaube, der hat sich selber beschädigt dort, der hätte eigentlich selber sollen abtreten. Mit dem wird das, glaube ich, nicht mehr. Man hat es versucht, noch ein bisschen mit Stückwerk und inszenierten taktischen Veränderungen irgendein Mysterium zu bewahren. Er bastelt ja immer ein bisschen an seinem Ruf. Er ist wahnsinnig ein Tüftler und einer, der mehr weiß als alle anderen. Nur sehe ich das auf dem Platz nicht. Irgendwann muss er in Deutschland wieder Resultat bringen. Einfach nur mit ich bin der Yogi und Verdienst aus der Vergangenheit. Ich glaube, da kommst du nicht mehr besonders weit.
Gut, es braucht auch ein bisschen Zeit, oder? Also so ein Umbruch, gerade wenn du jetzt so Säulen wegnimmst, wie ein Hummels, wie ein Müller, wo dann irgendwie einfach sagt, ja, gut, wir wetten nicht mehr. Und ich meine, bei uns, ja, wir wären noch froh. Wir hätten so eine, zwei, die wir könnten hinten oder vorne reinstellen. Ja, ich glaube, das ist... Finde ich immer schwierig.
Es ist schwierig, aber die haben an der WM versagt in Russland.
Das dürfen wir sagen.
Das dürfen wir sagen. Nachher sind die Forderungen da gewesen, Umbruch, nicht passiert. Irgendwann später ist es passiert. Hat wahnsinnig knirscht im Getriebe nachher. Man hat sich irgendwie auf einen Zwist mit den Bayern einlassen, völlig unnötigerweise, wo man dort wie ein Überfallkommando an der Säbener Straße erschienen ist und mitteilt hat, die brauchen wir nicht mehr. Die Leute von den Kopfstossen ist auch sehr unglücklich gewesen. Und nachher sind natürlich die Resultate auch nicht gekommen. Also wenn dann irgendwann der Umbruch gleich noch machst, dann musst du einen Plan haben. Also wie geht es denn weiter? Und da sehe ich bis jetzt noch eigentlich nichts Zählbares.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Eine Idee sehe ich auch nicht.
Wenn es dumm läuft, gibt es gegen die Schweiz nachher etwas Zählbares und dann haben wir den Salat. Jetzt die Deutschen müssen noch gegen die Türkei spielen, glaube ich, morgen Mittwoch. Wir spielen gegen Kroatien. Es sind jetzt wirklich zwei Matches. Also, ich werde es schon schauen, keine Angst. Freundschaftsspiel. Aber eigentlich zwei Matches, die nicht nötig wären. Und jetzt kommen da Leute, die gerne ins Studio schauen. Schau jetzt, sie schauen. Aber sie dürfen nicht.
Nein, das machen wir extra.
Der Vinz und der Vinzenz Greiner und Caroline Fuchs,
die
über die zweitschönste Nebensache der Welt versuchen zu schwätzen, jetzt dann gerade in ihrem beliebten Podcast. Wie heisst der? Durchblick oder so? Man weiß es nicht. Durchblick ist übrigens der Blick.
Wissenschaft, die zweite.
Der Blick Wissens Podcast Durchblick ab, ich glaube, heute, am Dienstag, wieder jetzt online zu finden. Sollte man unbedingt schauen. Der andere Fuchs über Sex, wir nicht wissen, wer er macht. Auch der regelmässig. Ich könnte mir vorstellen, dass es gleich ein neuer Fall kommt, wo es irgendwie um Polyamorie oder. Ja. Sonst irgendwie Liebes,
Liebesdinge Dinge irgendetwas.
Ja, doch.
Viereckbeziehungen, weiß ich was.
Wir sollten Fäden anfangen mit denen.
Überlösen wir rein. Wir also wechseln gut. Jetzt blitzartig in den Endspurt, weil jetzt müssen wir tatsächlich vorwärts machen.
Los.
Wir werden bedrängt da.
Endspurt.
Der Herr Zverev in Paris mit einer Erkältung gespielt. Und jetzt wird mir da gefragt gestellt, ob das dumm sei.
Ja, schlau ist es nicht. Mindestens nicht schlau, dass es nicht kommuniziert hat vorher. Also laut den diversen Reglementen, die es tatsächlich gibt um die French Open herum, hat er klarer müssen Turnierärzte sagen, dass er Symptome hat, also, dass es ihm offensichtlich nicht gut geht. Es zeigt so ein bisschen, man muss sagen, sein Corona-Test war nachher negativ gewesen. Also von dem her, er hat niemanden in Gefahr gebracht, er hat es aber auch nicht gewusst. Und es ist so ein bisschen die Ignoranz, die ein bisschen wehtut manchmal bei diesen Stars, die in ihrer Blase, sowieso schon in einer Blase waren, vorher jetzt sind sie wieder in einer Blase und irgendwie haben sie das Gefühl, es geht ihnen alles nichts an. Ist okay, noch einmal. Die SCL Tigers haben einen Gast aus der NHL versprochen, haben wir es vorher, der Erik Brännström, schwedisches Verteidigertalent, kommt an die Ilfis.
Wunderbar. Endlich mal wieder positive Schlagzeilen für die SCL Tigers, die mit zwei Ausländern angefangen haben, die wahnsinnig sparen müssen. Da muss man sagen, der kostet sie nicht viel, gibt ein bisschen Glanz und Gloria, was dazu schon auch passen wird und Hoffnung, dass man ein paar Punkte einfahren kann. Wunderbare Entscheidung, finde ich, in der Premier League kassiert Liverpool 7 Gegengol gegen Aston Villa. Am Wochenende spielen sie gegen Everton, Stadtderby in Liverpool, gibt es wieder 7 Gegengol.
Also zuerst ist noch Länderspielpause.
Ja, ja.
Aber nachher, nein. Also man wird sich gefangen haben. Ich glaube, man fährt sich genau einmal 7 gegen Goal, dass es dann noch ausgerechnet gegen Aston Villa passiert. Ja, da ist irgendwie sehr, sehr viel zusammengekommen, die Hölle zugefroren sozusagen. Ich glaube nicht, dass es gegen Erzfinder nur im Ansatz möglich ist, 7 zu fahren. Kann man sich nicht leisten. Jemand, der kein gegen Goal bekommt im Moment, ist der Niklas Schlegel, der Lugano-Goalie. Am Wochenende zweimal gespielt, zweimal zu 0. Wie lange hebt er die 0 noch?
Ja, aufgrund von der Tatsache, dass er eben nicht gegen irgendwelche Jekamis gespielt hat, sondern gegen ZZL1 Titelfavorit und im Derby gegen Ambri, wo es nicht so einfach ist, bei Null zu bleiben, muss ich sagen, da ist Struktur dahinter. Vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, vor allem in Ambri. Aber gegen den EVZ, der nächste Match, ich glaube nicht, dass das ohne Gegengol geht, weil da spricht Wahrscheinlichkeit dagegen. Aber ich tippe nochmal ein Drittel, schafft er es noch. Und nachher noch etwa 5 Minuten.
Okay, ich sage Shoutout, und zwar Hockey Karma. Die haben auch ihr Pulver gegen Raron verschossen, die armen Walliser. Die haben jetzt wahrscheinlich irgendwie mit einem okkulten Brauch genutzt, um die Zucker zu verfluchen. Und das wird sich jetzt am Wochenende das erste Mal rächen.
Und ich glaube, dann werden wir es überall lesen. Das ist die Strafe, das 25.
Genau.
Man sieht die Schlagzeilen schon.
Genau, Niklas Schlegel, also you heard it here first. Dritter Shoutout in Serie. Einen, den man eigentlich zu einem Grossclub in der Deutschschweiz müsste holen. Egal.
Gut.
Wir bedanken uns wortreich.
Wir machen uns jetzt fertig, sonst also hört das nie mehr um.
Ja, jetzt müssen wir auch wirklich.
Sonst. Gut. Bis nächste Woche. Wir freuen uns.
Abonniert uns.
Bitte schön. Und auf Wiederhören.
Adieu.